The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Und mit ihr, Carla. Heute zu Gast Schauspieler Ferdi Özten über seine zahlreichen Fernsehrollen vom Traumschiff über Bettys Diagnose bis hin zu Wapo Elbe. Ein gut gelauntes, heiteres Gespräch, fast zu nett für Peck. Hallo liebe Carla.
Hallo, guten Abend. Ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen irgendwie.
Naja, es ist auch bei dir ist es ganz dunkel schon im Zimmer.
Ja, es ist extrem dunkel.
Also sehr schick siehst du heute aus, Carla, wenn ich dir das sagen darf.
Dankeschön. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich nicht.
Doch. Das ist aber auch ein bisschen Style ist in der Sendung ganz wichtig.
Ja, ich ziehe jedes Mal einen anderen Pulli an, damit die Leute nicht denken, ich habe Sachen doppelt an.
Ja, das mache ich auch. Manchmal habe ich auch das Gleiche an, aber ich will nicht, dass die denken, dass ich einfach nur irgendwie hier in der Jogginghose sitze. Was ich manchmal tatsächlich tue. Also ich sitze unten rum.
Ja, ich habe eine Jogginghose an.
Mhm. Ja, also, muss man sagen.
Ja, aber obenrum ist ja das Wichtige. Von daher, das ist ja das Entscheidende, ne? Also von daher.
Du warst Karaoke singen, das will ich jetzt hier mal offiziell in der Sendung sagen.
Oh mein Gott, ja.
Wie war es, Carla? Du hast Karaoke, bist du eine gute Karaoke-Sängerin?
Nein,
du hast gesagt,
ich nicht.
Zu mir hast du gesagt, du wärst eine gute Karaoke-Sängerin.
Nein, das habe ich auf gar keinen Fall gesagt. Das habe ich auf gar keinen Fall gesagt.
Kannst du vielleicht dann nachher eine Kostprobe machen?
Also.
Wenn wir unseren Gast begrüßen, dass du vielleicht was singst?
Nee, also mir wird häufiger gesagt, dass ich eine angenehme Sprechstimme habe, aber es kann niemand sagen, dass ich eine angenehme Singstimme habe. Also. Oh, es war gestern ganz. Hätte man besser nicht gemacht.
Hätte man besser nicht gemacht.
Hätte nicht sein müssen. Aber uns wurde applaudiert, also von daher.
Okay. Und du hast ja aber auch deine Lieder aussuchen dürfen, ne?
Ja, natürlich. Ja, ich habe Amy Winehouse gesungen.
Nur?
Nein, Amy Winehouse und die andere Sängerin kann ich gar nicht aussprechen. Deswegen habe ich nur Amy Winehouse gesagt.
Ach, das ist die mit diesem komplizierten Namen, meinst du?
Ja, Natascha irgendwas. Halt,
Okay, kenne ich. Natascha, okay.
Ja, also. Unwritten kennst du es bestimmt. Deine Tochter kennt es bestimmt.
Meine Tochter kennt es bestimmt. Wenn ihr da draußen wisst, von wem die Carla spricht, schreibt es in die Kommentare. Natascha, die mit dem unaussprechlichen Namen.
Ja, aber Unwritten kennt man. Das Lied ist...
Absolut, bestimmt. Ich bin mir ganz sicher.
Ja. Yeah.
Wir begrüßen heute einen Schauspieler, der spielt auch in Vorabendserien mit und ich glaube auch in abendlichen Serien. Er hat auch schon im Traumschiff mitgespielt, bei Bettys Diagnose, Wapo Elbe. Ein bisschen ist das schon, also es ist auch ein bisschen was für dich heute, oder?
Nee, es ist komplett was für mich. Also als ich Wapo gesehen habe, das habe ich immer geschaut, wenn ich bei meiner Großtante oder bei meiner Oma war. Da lief das manchmal und da habe ich es mit meinem Vater geschaut und meinem Bruder. Das war immer schön. Und Bettys Diagnose, klar. Die haben jetzt nur leider die Schauspielerin umbesetzt, deswegen schaue ich es jetzt nicht mehr. Aber an sich
ist jetzt nicht mehr die Betty, die heißt jetzt anders, die Petra.
Nee, die heißt immer noch Betty, aber die haben einfach versucht, jemanden zu casten, der genauso aussieht wie sie, aber natürlich sehen die nicht gleich aus.
Oh ja, das ist. Ja.
Das ist ganz hart, das finde ich hart, ja. Nee, aber an sich ist es was für mich. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch.
Das ist wie, wenn ich dich austausche. Mir fragte nämlich gestern jemand, bei uns in der Gastro, fragte mich jemand, sag, hast du die Carla wieder rausgeschmissen, weil die ist gar nicht in der Sendung? Ich habe gesagt, nein, die hat Urlaub, weil das ist ja alles zeitversetzt. Das war ja Sendung, die habe ich dann aufgenommen, da warst du im Urlaub. Dann habe ich die, weißt du, dann denken die, du bist gar nicht mehr da. Und jetzt stell dir vor, ich würde dich ersetzen mit jemand, der sieht aber so ähnlich aus wie du. Und ich nenne sie auch, sie muss sich auch Carla nennen.
Ja, das wäre ganz schlimm, Da würden sich, da würde es bestimmt einen Riesenaufschrei geben, wenn alle wären so, oh mein Gott, wo ist die Carla? Wir brauchen sie zurück. Wahrscheinlich würde es insgeheim niemandem auffallen, aber im Prinzip wäre es ganz schlimm.
Natürlich, du bist so unersetzbar, auf jeden Fall. Du hast dich doch hier so reingefräst, jetzt so kommst du. Man kann sich das gar nicht mehr ohne dich jetzt vorstellen, glaube ich.
Ja, mal schauen. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber es wäre natürlich schön, wenn es so wäre. Das würde mich sehr ehren. Ja.
Hast du denn, wenn du jetzt solche Vorabendserien schaust, gibt es dann auch hier jetzt unser heutiger Gast, Ferdi Özten, der ist auch noch nicht ganz so, also ist... Das senkt ein bisschen das Durchschnittsalter unserer normalen Gäste. Also ich will jetzt nicht mal sagen, dass die alle sehr alt sind, aber schon öfter mal, also öfter mal schon über 50. Mhm. Er ist jetzt eher so Mitte 30, glaube ich. Hast du da auch, wenn du, also jetzt nicht ihn speziell, aber hast du auch so ein bisschen so, warst du schon mal verliebt in einen Vorabendserienschauspieler? In deiner Geschichte?
Nee, also in Hans Siegel natürlich, aber, aber also ich glaube, das ist jetzt offensichtlich, aber es gibt tatsächlich einen Schauspieler, der spielt auch immer sehr gute Rollen und den finde ich schon sehr toll. Den, also,
aber willst du nicht sagen, wen? Oder?
Rick Okorn, ich weiß nicht, den kennt man glaube ich schon. Der spielt auch beim Tatort mit. Und den finden meine Mutter und ich total schön. Wir schauen uns den immer gerne an. Mein Bruder ist auch mal so, warum schaut ihr den Film, spielt wieder Rick Okorn mit? Und dann bin ich so, ja, er spielt mit und dann ist wieder, dann ist alles wieder gut. Also,
dann können wir den ja mal einladen.
Nee, er ist schon sehr bekannt.
Der ist sehr bekannt. Ich kannte ihn jetzt nicht. Ich kannte ihn nicht.
Du musst mal nachschauen. Er ist wirklich, er ist auch total sympathisch und ein extrem guter Schauspieler. Also abgesehen davon, dass er einfach gut aussieht, spielt er auch einfach gute Rollen und er macht das sehr schön und sehr solide und es macht auch Spaß zu schauen, weil er einfach ein hübscher Mann ist, deswegen.
Aber kommt der an Hans Siegel ran?
Ja, der übertrifft, vom Aussehen übertrifft der Hans Siegel auf jeden Fall. Einfach auch, weil es mehr mein Alter ist. Ach so, Hans Siegel ist ja überhaupt nicht mein Alter.
Ey, das wäre auch verstörend, wenn du mit Hans Siegel eine Affäre anfängst.
Ja, oder eben. Also ist natürlich mein Traum. Natürlich, habe ich schon mehrmals nachts von geträumt. Aber muss ich ja jetzt auch nicht lügen. Aber an sich wäre es jetzt, Rick Okorn ist auch zu alt wahrscheinlich für mich insgeheim. Der ist auch Mitte 30. Aber ich finde, Mitte 30 ist auch noch okay. Also ich habe da auch ein bisschen verzögert. Also meine Freunde finden es auch schlimm, dass ich tendenziell immer älter werde von meinem Beuteschema. Aber ich finde, Mitte 30 ist okay für 20.
Also ich habe jetzt gestern gesehen, bei Männern, das, was am jüngsten geht an Frauen, ist das Alter geteilt durch 2 plus 7.
Ja.
Das kann man dann jetzt mal ausrechnen.
Naja, also für 35... Nee, okay, ist peinlich, ich will jetzt nicht rechnen.
Naja, aber gut, also so, bei mir wäre das jetzt, also sieben, ich bin jetzt 46, ja?
Ja, 23 so. Plus 37.
Mhm, das wäre so das Jüngste, wo es okay wäre, sagt, also nach dieser Theorie.
Ja, ach ja, ich meine, es ist ja im Prinzip, man sagt ja immer, Liebe kennt kein Alter, aber ich muss schon sagen, ich finde es in gewissen Maßen kennt Liebe schon Alter und dann finde ich es immer dann ein bisschen schwierig, weil man einfach auch hinterfragen muss, was ist denn der Hintergrund, warum findet denn ein älterer Mann eine Junge so geil und warum findet eine Junge einen Älteren so geil? Wenn da halt das, ich glaube, wenn man das natürlich genug reflektiert und vielleicht sich auch einfach denkt, da ist jetzt kein psychischer Schaden dahinter, dann denke ich, ist es manchmal okay. Aber im Prinzip würde ich schon sagen, hey, also Männer, lasst die Hosen zu, Mädels, spreizt nicht die Beine und dann. Auf der anderen Seite, man lebt auch nur einmal, ne?
Also ja, okay, das sind jetzt also Fürsprechen und auch dagegen und so viel Tiefe im Vorgespräch bin ich gar nicht gewohnt. Aber das schauen wir, sobald, ich habe Hans Siegel nochmal angeschrieben, also sobald er bei uns in die Sendung kommt, reden wir nochmal explizit über dieses Thema. Ja,
ich weiß auch gar nicht, ob der verheiratet ist. Ich habe mich immer ganz bewusst damit nicht befasst.
Er hat eine Lebensgefährtin, glaube ich. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt sage.
Ja,
aber
fuck.
Wir werden jetzt unser Gast steht sozusagen vor der Tür hinterm Vorhang. Und wir lassen ihn jetzt mal rein und dann schauen wir, ob wir auch über dieses Thema sprechen, über Altersunterschied.
Hoffentlich nicht.
In der Liebe. Herzlich willkommen, Ferdi Östen, in unserer Sendung. Wir grüßen dich. Wie schön, dass du da bist.
Ein wunderschönen Zurück an euch beide.
Dankeschön.
Das ist eine, ich habe eben auch, als du hier in die Sendung gekommen bist und wir hatten noch kein Bild, nur den Ton, habe ich gedacht, das ist, du bist ja auch Sprecher, gell? Aber irgendwie, das merkt man total. Ich habe direkt Lust, irgendwie mir ein Hörspiel anzuhören, wenn ich dich auch so gehört habe, nur ohne Bild. Dachte ich so, ein Hörspiel.
Ach cool. Ja, vielen Dank. Das ist ein schöner Beginn hier für die Folge, finde ich. Wir können so weitermachen. Tatsächlich habe ich gestern noch ein Hörbuch eingesprochen und meine Stimme ist heute ein bisschen lediert. Aber vielleicht ist noch diese Tonalität drin, dass du denkst, ja.
Absolut. Was war das für eine Art Hörbuch? Was für ein Genre?
Fantasy-Roman.
Okay.
Ja. Ich glaube, den Titel darf ich an dieser Stelle noch nicht sagen, aber mal gucken.
Dafür wirst du für so ein Genre auch eher gebucht oder machst du auch so wie zum Beispiel harten True Crime? Die Carla ist großer True Crime-Fan.
Mhm. Nee, das Vergnügen hatte ich noch nicht. Ich hatte bisher eher die seichteren Formate. Aber so im Hörspielbereich habe ich für Titania Medien auch so Sherlock Holmes Crimes dann mitgesprochen. Ja. Aber kein True Crime, da muss ich enttäuschen.
Ja, schade.
Ja, weil du auch so eine angenehme, eher liebliche Stimme hast, oder? Da hat man ja gar nicht so Angst, wenn man das hört, oder?
Aber will man nicht die Angst haben? Ich
frage ja, eben,
Carla.
Deswegen, das sagt man so, nee, dann wir buchen ihn nicht, weil du nicht so, und dann kam der Mörder. Und das kauft man dir dann kam der Mörder. Also ist eher
ja, wer
so.
Weiß.
Ja, du bist ja Schauspieler, du kannst das bestimmt auch. Ich wollte dir das auch nicht unterstellen, dass du das nicht kannst.
Zu spät. Und da begann der Mord.
Ja, genau. Wir sind schon mitten im True Crime. Wahnsinn, ja.
Absolut.
Ja, also, du bist Schauspieler, du bist auch Filmemacher. Du hast auch viele Kurzfilme gemacht, habe ich gesehen. Du habe ich gerade eben versucht, der Carla zu erklären, dieser Wettbewerb, da hat man 99 Stunden Zeit, bis der Film fertig sein muss, ist es so?
Ganz genau, ja. Also das ist der 99 Fire Films Award, so schimpfte er sich. Ich glaube, er soll auch wiederkommen, der ist jetzt ein paar Jahre verschwunden. Mhm. Und da kann man sich anmelden und alle, die sich angemeldet haben, bekommen zur gleichen Zeit eine E-Mail mit 2 Aufgabestellungen und haben dann 99 Stunden Zeit, einen 99-Sekunden-Film fertigzustellen.
Mhm. Das heißt,
um das ganz grob zusammenzufassen.
Also inhaltliche Vorgaben, um was es gehen soll.
Genau, also bei uns war das, das Thema war quasi Hauptsache ihr habt Spaß, sollte in irgendeiner Form interpretiert werden. Und als Zusatzaufgabe galt es, einen An- und Ausschalter eines Elektrogerätes drin zu haben.
Mhm.
Das war's.
Aha. Okay.
Mediamarkt war Sponsor.
Alles klar.
Ah ja, genau. Okay.
Ja. Haben die den Film auch zum Schluss gezeigt, den Gewinnerfilm bei Mediamarkt? Nee.
Tatsächlich wurden die Filme, also die, es gab ja verschiedene Rubriken, die wurden vom Mediamarkt damals noch auf Facebook geteilt, ja.
Okay. Und damals hast du damit gewonnen mit deinem Beitrag?
Wir haben in der Rubrik Beste Idee gewonnen, genau.
Beste Idee.
Ja. Und was gab es da noch
also
so
es gab bester Film, beste Idee, beste Kamera und den Publikumspreis.
Mhm.
Genau, wobei der Publikumspreis ist dann Online-Voting und wenn da Menschen teilnehmen, die eine sehr große Reichweite haben.
Ja, klar.
Das meine ich gar nicht diffamierend, aber ne, dann ist so ein Publikumspreis in dem Fall halt eher bei einer Online-Abstimmung immer relativ schwierig, finde ich.
Mhm. Ja, du hast aber damals auch Schauspielerei nebenher schon studiert gehabt, gell?
Da war ich schon fertig, als ich den Film gemacht habe.
Genau,
okay. Ich habe 2008 bis 2012 Schauspiel studiert in Köln und in der Zeit war ich am Jungen Theater in Bonn fest und ich wollte aber immer zum Filmfernsehen und da tat sich halt nicht viel, vor allem, weil ich auch im Theater war, das heißt, man wird nicht gebucht, weil es gibt die Zeit einfach nicht. Und dann dachte ich mir, als ich davon gehört habe, ja gut, dann probiere ich das halt einfach mal selber was zu machen und dann war das mein erster Film und ja, hat geklappt.
Was hat dich dazu gebracht? Also warst du schon so, als du auf die Welt gekommen bist und im Kindergarten warst du dann schon so, ich muss unbedingt was mit Schauspiel machen oder ist das irgendwie...
Garantiert genauso.
Genau, du bist so aus dem Bett rausgekommen und hast, okay, ich werde Schauspieler.
So oder, wie du dachtest, ich möchte auf jeden Fall einen Podcast machen.
Genau so, ne? Ja.
Als du zum Kellnern gingst. Ja, ja.
Genau, ja.
Ja, absolut. Ich verstehe, du hast dich vorinformiert.
Ich habe zumindest kurz reingehört, um euch mal beide zu erleben. Und das kam halt in den ersten 5 Minuten, fand ich sehr charmant.
Ja.
Wie kam das? Also ich habe als Kind relativ schnell, glaube ich, eine Faszination für das Medium Film einfach gehabt. Das waren dann damals aber auch so James-Bond-Filme oder sowas, also fand ich halt super. Und dann wollte ich erstmal so Richtung Stuntman gehen und mich da austoben. Aber das sind alles so diese Kinderschuhgedanken. Und dann kristallisierte sich das so mit den Jahren und mit der DVD-Sammlung, die immer größer wurde, raus, dass ich da in die Richtung gehen möchte, aber nicht wusste, was ich machen möchte. Bis ich in der 12. Klasse eine Theater-AG mitgemacht habe. Und dann war es so, okay, ich glaube, das ist es. Und dann habe ich die Schule geschmissen, mein Zivi gemacht und mich auf einer Schauspielschule beworben. Und jetzt sitze ich hier.
Aber es ist ja eigentlich schon ziemlich schwer, in so Schauspielschulen zu kommen oder beziehungsweise da genommen zu werden. Oder weil ich habe schon von manchen mitbekommen, die gesagt haben, es sind dann so Hunderte, die sich bewerben und es werden 10 genommen oder so.
Ja, bei den staatlichen definitiv. Okay. Da sind es, glaube ich, 800 ungefähr, die dann auf 8 kommen.
Mhm.
Vor allem nochmal, Entschuldigung, schwieriger für weibliche BewerberInnen, weil es mehr gibt und am Ende absurderweise weniger Rollen. Also das ist zum Glück auch gerade in einem Wandel, aber so, wenn man die klassischen Theaterstücke sich anguckt, auch Filme, das ist halt eine totale Männerdomäne.
Es gibt, genau. Es gibt mehr Frauen, die sich bewerben auf Schauspielschulen.
Ja.
Ach echt? Ist das so?
Ja. Okay. Und also zumindest war es so zu dem Zeitpunkt, als ich mich damals damit auseinandergesetzt hatte. Ja. Dass man irgendwie so eine Divergenz hat von 2/3 weibliche Bewerberinnen und am Ende, nach dem Job, gibt es aber 2/3 männliche Rollen, die es zu besetzen gibt. Das heißt also, männliche Darsteller haben, ich weiß es nicht, wie es aktuell ist, eine höhere Chance auf jeden Fall genommen zu werden. Ich war allerdings auf einer privaten Schauspielschule und da ist die Aufnahmechance definitiv höher. So, also bei uns wurde auch ausgesiebt, es gab so eine Aufnahmeprüfung dafür. Anders als bei den klassischen Hochschulen, wo man einen Monolog vorbereitet, hatten wir dort 2 Tage Unterricht in verschiedenen Fächern und haben dann dort auch einen kleinen Monolog spontan erarbeitet und so. Und die haben halt eher geguckt, wie arbeiten wir. Und wir wurden nicht von einem Gremium in einer Situation getestet, sondern von, ich glaube, 4 Dozierenden dann über 2 Tage halt. Genau.
Okay.
Und dieser Kurzfilm, den du gemacht hast, hat der tatsächlich dann, war das wirklich ein Sprungbrett ins Fernsehen für dich dann?
Nee, ich glaube nicht. Aber das war für mich ein Startschuss, irgendwie mich mehr auch noch mit Film zu beschäftigen, also für mich selber und noch meine eigenen Filme zu machen. Tatsächlich habe ich den Film, war das der darauf? 1 oder 2 Jahre später habe ich nochmal mit einem Kollegen auch einen Film gemacht, weil wir müssen ja immer Demo-Material auch erstellen, damit, also quasi wie so eine Bewerbungsmappe. Und den hatte ich natürlich gemacht, damit ich fürs Filmfernsehen gebucht werde. Und darüber hat sich dann aber meine erste Synchronrolle ergeben. Also die Regeln, warum, wieso, wann, wie, wo, was man zu einem Job kommt oder nicht, die sind so absurd.
Mhm. Ja. Ja, also wir haben ja Gott sei Dank hier mit der Carla eine große Fernsehexpertin sitzen, weil die Carla schaut, also gegen den Bergdoktor wirst du wahrscheinlich heute nicht ankommen, weil das ist der absolute Favorite. Also da müsstest du dich noch bewerben. Also du hast ja noch nicht mitgespielt beim Bergdoktor, oder?
Nee, aber ich glaube, ich hatte dieses Jahr eine Anfrage dafür.
Oh. Warum hast du es nicht angenommen?
Du, das liegt nicht an mir. Vielleicht habe ich es angenommen, aber es ist ja auch da immer erstmal eine Vorauswahl. Also man wird gefragt, ob man zeitlich zur Verfügung stünde. Mhm. Und dann ist man ja auch einer von. Und am Ende sucht dann die Produktion bzw. Regie aus. Und genau.
Hast du sozusagen, wirst du für bestimmte Rollen öfter angefragt? Also so der jugendliche Liebhaber oder keine Ahnung. Gibt es irgend so ein Muster?
Ja, ich glaube, die Tendenz ist eher da, dass es die Netten sind. Also eher so der Charming Guy oder sonst was. Ich glaube, das dominiert ein bisschen. Also ich sage mal, die True Crime Rollen, die sind noch rausgeblieben bisher. Aber wer weiß.
Vielleicht kommt da ja noch was. Kommt.
Yeah, genau. Ja, genau.
Also du bist festes Mitglied bei WAPO Elbe, gell? Das ist das, was
das
so...
Das ist richtig, ja.
Ja. Hm. Darf ich dich mal fragen, du hast ja türkische Wurzeln, gell?
Ja.
Ja. Jetzt bei WAPO Elbe spielst du Moritz irgendwas. Moritz ist nicht so. Ja, ist nicht so der türkische Name. Hat das schon mal eine Rolle gespielt? Weil ich hatte jetzt zum Beispiel auch letztens in der Sendung den Aykut Kayacik, den Kerem Can, Schauspieler, die so 2. Generation von Türken sind, hier in Deutschland, also ja. Und die natürlich teilweise auch ein bisschen manchmal mit dem Problem zu kämpfen haben, dass sie halt diese Klischee-Rollen angeboten bekommen. Mhm. Also der Dönerverkäufer, der Drogenhändler auch oft. Ist dir das auch schon begegnet oder geht das, weil das fand ich zum Beispiel bei dir ja super interessant, dass ich gesagt habe, dass bei dir, ich habe das Gefühl, da gibt es ja auch so ein paar Einträge, da hast du dann auch irgendwie einen türkischen Namen, aber es kommt nicht so, bei du als hättest du so, wärst du schon wieder eine andere Generation, wo das gar nicht mehr so vorkommt.
Andere Generation, ja, im besten Fall würde ich mal sagen. Ich glaube, das ist, also bei uns, ja, wie soll ich das benennen, es wird ja diverser, zum Glück auch. Das ist aber eine Bewegung, die ich jünger einschätzen würde, nur dass ich sie halt gerade mitbekomme. Also ich bin irgendwo genau zwischen den Stühlen, würde ich sagen. Aber mein äußeres Erscheinungsbild, das könnt ihr ja mal spiegeln. Habt ihr gedacht so, ja, das ist ein Türke?
Nee.
Deshalb gab es da des Öfteren, vor allem am Anfang, Momente, wo ich dann angefragt wurde für türkische Rollen, weil ich ja den türkischen Namen habe, und dann zum Casting erschien und die dann sagten so, ja, warum bist du hier? Wer, wofür? Wer bist du? So, und okay. Weil ich halt nicht das Klischee erfülle.
Ah, okay. Okay.
Auch da gibt es Unterschiede natürlich. Also ich hatte bei In aller Freundschaft diese türkische Rolle, wo die Herkunft gar keine Rolle gespielt hat. Was ja auch schön ist. Es war einfach nur eine Rolle, die halt einen türkischen Namen hat. Also so wie ich halt auch einen türkischen Namen habe.
Aber das ist ja an sich eine sehr gute Entwicklung eigentlich. Also weil das,
absolut.
Also dass es sich einfach keine Rolle mehr spielt. Also sollte es ja im Prinzip sein, dass es einfach egal ist. Also es ist ja genauso wie die sexuelle Orientierung oder keine Ahnung, dass das ja auch nicht immer so. Ich glaube, es gab eine Zeit lang, wo das ja in Filmen und Fernsehen irgendwie so sehr, immer so sehr betont wurde, weil man gesagt hat, man will irgendwie eine Diversität widerspiegeln. Aber ich glaube, eigentlich findet die Diversität ja jetzt erst statt, weil es jetzt einfach nicht mehr so betont werden muss, weil es einfach da ist. Also das ist ja gerade genau einfach so, wie es sein soll. Also ist ja gut, dass du das auch so wahrnimmst. Ja.
Ob das immer so ist, weiß ich nicht.
Ja.
Also es gibt, glaube ich, noch viele alte Strukturen. Egal jetzt ob am Film oder auch am Theater. Aber es tut sich was. So, also in meiner Wahrnehmung. Und das finde ich halt schön. Ja.
Ja. Auf jeden Fall.
Entschuldigt bitte, ich muss mich ab und zu nochmal befreien hier.
Nee, alles gut. Aber du hast ja. Ich habe gesehen, du hattest ja auch mal beim Traumschiff mitgespielt. Ne?
Ja.
Da bin ich auch ein Riesenfan von.
Yeah?
Ja, Wärtsdiagnose finde ich auch toll.
Okay.
Und,
alles.
Ja, also
nur Wapo-Elbe nicht so.
Doch, Wapo habe ich auch schon geschaut, natürlich. Aber ich verfolge es tatsächlich nicht ganz so doll wie zum Beispiel Traumschiff oder Bergdoktor.
Ist aber auch ein Schiff, oder? Wapo ist doch die Wasserpolizei, oder?
Ja,
ist
das ja, wir haben die Elbaue.
Ja, schon auch was Schönes, nicht? Also ich habe es immer sehr genossen zu schauen. Nee, aber was eigentlich meine Frage war, hast du, ich meine, du musst natürlich jetzt nichts ganz Klares sagen, aber hast du persönlich für dich eine Präferenz, wo es dir bisher am besten gefallen hat? Also musst natürlich nicht sagen, was scheiße war, wenn es überhaupt sowas gibt, aber irgendeine Sendung, wo du gesagt hast, so, da warst du positiv überrascht, weil irgendwie das Kollegium besonders cool war oder irgendwie war da irgendwas besonders, wo du gesagt hast, boah, ja, das fand ich richtig gut?
Mhm. Ja, definitiv. Ich überlege gerade andersrum. Ich glaube, ich hatte das Glück, noch keine Horrorproduktion zu haben. Und die WAPO ist natürlich insofern was ganz Besonderes, weil unser Kernteam, das wir haben, also wir vier, verstehen uns halt super.
Ja.
Es ist natürlich eine viel längere Zeit, die wir miteinander verbringen und schweißt anders zusammen. Jetzt hatten wir die zweite Staffel ja letztes Jahr gedreht, die jetzt auch rauskommt. Und da waren ja dann auch welche vom Team dabei, die auch in der ersten Staffel schon dabei waren. Und das ist natürlich ein super Gewinn, weil das sind meistens dann auch die Leute, die ja dabei sein wollen.
Mhm.
Und dadurch hat man ja mehr wie so ein, das kleine Familiengefühl, sage ich mal, von okay, wir ziehen hier alle an einem Strang und versuchen das Beste daraus zu machen.
Ja.
Was vorgegeben ist quasi.
Ja. Aber du bekommst schon manchmal mit von Schauspielkollegen, dass die irgendwie so eine Horrorproduktion hatten.
Ja, definitiv. Also ich hatte das am Theater. Habe ich so eine Produktion. Aber auch da, es gab halt ein sehr großes Verwürfnis mit einer Person da in der Produktion, was wiederum aber uns andere zusammengeschweißt hat.
Mhm.
Und genauso war das jetzt bei Dreharbeiten, wenn dann da halt irgendwie mal schwierige Persona am Set waren. Das kann nerven, definitiv. Aber es ist auch da die Frage, so wenn es jetzt SchauspielkollegInnen sind, wie lang, wie kurz hast du mit denen zu tun? Also manchmal ist das ja auch nur ein Tag. Wenn das jetzt die Regie ist und du musst dich die ganze Zeit mit denen auseinandersetzen, ist wieder was anderes. Man kann es ja aber auch selber sein, ne? Also man ist ja selbst auch nicht gefeit davon, dass man nicht mal einen schlechten Tag hat.
Ja, klar.
Aber ich würde sagen, insgesamt Horrorproduktion wäre es bei mir eher im Theaterbereich, wo mir eine prägnant einfällt.
Aber was wäre denn... Ich finde das interessant, weil ich hab noch nie so drüber nachgedacht, dass das natürlich auch total scheiße sein kann, weil man denkt ja so von außen, es ist ja auch total gut, dass das so dargestellt wird, dass es immer so alles harmonisch ist.
Du, ist und alles super.
Genau, so denkt man das ja im Prinzip von außen. Das ist ja auch, so soll man ja auch denken. Es soll ja jetzt nicht sein, dass man sich so denkt, oh Gott, haben die sich da alle verstritten am Set oder so. Aber was wären so 2, 3 Punkte für dich, die es ausmachen würden, dass du sagen würdest, das ist eine Horrorproduktion?
Wenn man so einen absolute Tyrannei am Set hat. Also oder generell, ich finde sowas von oben herab ganz schwierig. Und Vor allem, wenn Leute irgendwelche Positionen innehaben und dann denken, aufgrund der Position oder ihres Namens oder was sie bisher erreicht haben, sich halt wie Gottheiten aufführen zu können.
Ja, okay.
Und despektierlich gegen jeglichen anderen vorzugehen, das, nee, also das widerstrebt mir komplett.
Ja, okay. Ja, das ja. Leuchtet ein, ne? Leuchtet ein, ja.
Ich im besten toll, ja. Fall, würde ich sagen. Aber anscheinend ja nicht.
Nicht bei jedem, ja.
Ja. Ja. Bist du auch starstruck? Also hast du auch schon im Laufe deiner Fernseh- und Filmkarriere Leute auf dem Traumschiff getroffen? Hier, wie heißt er? Florian Silbereisen. Und hast gedacht, boah, das ist ja, den wollte ich schon immer mal treffen. Gab's sowas?
Da war ich Fanboy Nummer 1, seitdem ich auf die Welt gekommen war, um das aufzugreifen. Neben dem, dass ich Schauspieler werden wollte, war mir immer klar, ich wollte Florian Silbereisen treffen.
So geht's uns allen, glaube ich.
Ja, wir hoffen auch, dass er bald in die Sendung kommt. Aber aber gibt es Leute, wo, oder so, man sagt ja auch so Never Meet Your Star sozusagen.
Gab's aber ganz kurz noch zu Florian Silbereisen, ist wirklich ein super Kerl.
Absolut. Das wollten wir auch gar nicht anders behaupten.
Absolut. Ich schon eigentlich. Ich hatte,
wieso, Carla? Bist du kein großer Florian Silbereisen-Fan?
Ich habe jetzt gegen den persönlich nichts, weil ich ihn persönlich nicht kenne.
Was ist denn der Unterschied zwischen Florian Silbereisen und dem Bergdoktor?
Chris,
sag mal.
Ja. Chris, das ist eine ganz schwierige Frage.
Trink
mal und hör mal zu.
Es würde mich mal interessieren, was da genau der Unterschied ist. Das sind ja beides.
Das eine ist ein Schlagersänger, der ganz schreckliche Musik macht.
Und der andere ist Florian Silbereisen.
Und der andere ist ein Mensch, der anderen hilft. Weißt du?
Ach so, okay.
Ah.
Nein, keine Ahnung. Ich kenne die beide nicht persönlich natürlich.
Ja. Nee, also zu Florian Silbereisen kann ich nur sagen, da war ich natürlich gespannt, wie er so ist. Ich höre jetzt auch keinen Schlager und hatte jetzt auch nicht die Berührungspunkte vorher mit ihm oder hatte nicht diesen Starstruck, den du angesprochen hast. Aber ein sehr, 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 sehr positives Beispiel für wie kann es sein für mich. Der ist so kollegial zu allen am Set. Der macht seine Arbeit, der kann seine Texte. Ob das jetzt der beste Schauspieler ist oder nicht, das lasse ich jetzt mal außen vor, aber das behauptet er auch nicht von sich selber. Und alles, was quasi in den Freiräumen stattfindet oder zwischen den Takes, ist super nett. Mhm. Super Teamplayer, ja.
Ja, so soll es sein, oder? Also.
Ja, im besten Fall.
Aber gab es irgendwelche anderen Leute, die du getroffen hast, hast gesagt?
Ja, ich merke schon, du willst diesen Starstruck wissen. Ja. Ich habe das Vergnügen gehabt, mit Happe Kerkelin 2 Tage zu arbeiten.
Mhm. In welchem Rahmen, wenn ich fragen darf?
Er hat einen Werbespot gedreht und hat mit sich selber gespielt. Und ich habe halt in den Takes immer quasi ihn in seinem anderen Rolle gespielt, damit er einen Anspielpartner hat.
Also du warst ja gar nicht im fertigen Projekt.
Genau, im fertigen Projekt sieht man mich gar nicht. Ich war dort lediglich als Anspielpartner gebucht.
Damit echt?
Halt,
sowas gibt's auch?
Ja, okay. Yeah, sowas gibt's auch. Genau, damit halt die Blickrichtung von ihm stimmt oder damit er ebenfalls reagieren kann. Quasi dann auf sich. Und im besten Fall, also man könnte auch irgendwem ein Textblatt hinsetzen. Haben sie sich aber dagegen entschieden, weil ich muss ja auch sein Timing abnehmen. Und oder halt das Wissen haben, okay, ich antworte nicht direkt, damit es eine Schnittpause gibt und dergleichen, genau. Und so bin ich in das Vergnügen gekommen, mit ihm 2 Tage zu arbeiten und das war sehr spannend, ja. Weil das war dann doch für mich auch so ein Ding von, ja, okay, also das ist für mich nicht irgendwer, mit dem ich jetzt gerade arbeite. Auch wenn ich am Ende nicht zu sehen bin, hatte ich da doch trotzdem etwas Ehrfurcht vor, ja. Mhm.
Naja, klar. Das ist ja interessant. Das ist aber schade auch, dass du nicht mit drinne bist dann.
Ja, ja, schon. Ja, wobei ich mir jetzt nicht den Schuh anziehen würde, dass ich Horst Schlemmer in so einer Art nachmachen kann, dass man das unbedingt zeigen muss.
War das in der Horst Schlemmer-Rolle oder was?
Ja, ja, genau.
Ach so.
Und es gab eine doppelte Horst Schlemmer-Rolle. Ja. Also es gab ihn dann auch 2-mal. Genau.
Naja, okay. Verstehe.
Aber auch da gleiches Spiel wie bei Florian Silbereisen, super netter Mensch, unfassbar begabt, also in was für einer Schnelligkeit der Dinge umsetzt und Textänderungen im Kopf hat und, irre. Also da ziehe ich meinen Hut, das ist
Ja, du, ja. Einfach krass. Also ich merke auch, du bist so nett. Das ist so.
Soll ich aufhören?
Ja, gibt es nicht. Hast du nicht irgendwann mal ein Traumschiff, was ich, irgendwie auf die Reling gekotzt? Oder gibt es nicht irgendwie so eine Geschichte, wo du irgendwie sagst, so, da habe ich mich mal richtig daneben genommen? Weil du redest so gut von allem und du bist so ein netter Typ. Das ist doch eigentlich fürs Showbusiness ist das doch gar nichts, oder? Muss man da nicht so ein bisschen rotziger sein, wenn man so richtig durchstarten will?
Tatsächlich hatte ich diese Unterhaltung auch mit meiner Agentin.
Echt?
Ja.
Okay, interessant.
Weil es mal um ein Gagengespräch ging. Mhm. Und da bin ich super froh, dass ich meine Agentin habe, die das für mich regelt, weil nämlich genau da kommt das Ding, ich bin so nett und sage dann eher mal, ja cool, machen wir. So nach dem Motto, meine Agentin sagt so, ja, nein. Also ja, aber nicht für diesen Preis. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Achso, und dann ging es nämlich darum, dass sie gemerkt hat, dass bei denen die Gage höher oft ist, die dann auch mehr die Diven sind, beziehungsweise die, die mehr Geld haben, irgendwie auch viel mehr meckern oder Ansprüche stellen oder sowas. Und da meinte sie dann auch mal so, ja, keine Ahnung, ob man das so an den Tag legen muss. Und da in dem Gespräch hatte ich dann auch gesagt, das möchte ich nicht.
Ja.
Also nicht, wenn es nicht begründet ist. So. Ich kann anders, ja, man kann sich auch mit mir enorm fetzen, aber das dauert. Wenn du es drauf anlegst, alright, dann hast du es aber auch verdient und dann wird es am Ende halt unschön. Aber das dauert, weil ich weiß es nicht, ich habe da eine kleine Aversion, sage ich mal, dagegen. Das sind dann eher so Trigger, wie wenn es von oben herab ist, wenn es unfair wird. Ja, in den Momenten. Aber warum soll ich jetzt irgendwie der Arsch sein und dann dadurch bessere Preise kriegen oder sowas, also Gagenpreise oder keine Ahnung, Rollen oder
ja, also der Arsch nicht, es ist halt, das ist ja ein bisschen dieses, also weil ich weiß nicht, ob das so ist, aber es ist ja, also ich weiß nicht, ob es so gecastet wird generell, aber natürlich kann ich mir vorstellen, also weißt du, es gibt eine Story zum Beispiel, jetzt hat mir hier jemand, war mal hier zu Gast, Matthias Hus heißt er, das ist so jemand, der hat in den 80er Jahren, ist er nach Amerika gegangen und hat so in so 80er Jahre Actionfilmen mit Dolph Lundgren hat er so einen gedreht und so weiter. Und der hat mir irgendwann mal erzählt, der hatte ein Vorsprechen damals für Der Morgen stirbt nie, für den James-Bond-Film, ja, als rechte Hand, die Rolle ging dann an Götz Otto später, ja, so. Und dann hat er gesagt, ja, der Typ, der Regisseur, Roger Spottiswoode war das, hat mich als Bösen in so einem 80er-Jahre-Film gesehen. Der Matthias Hus ist ein sehr großer Typ, blonde, lange Haare, sehr muskulös, ja. Und dann hat er mich da gesehen und hat gedacht, der wäre vielleicht nicht schlecht für die Rolle. Dann bin ich da hingekommen und jetzt ist es so, der Matthias Hus ist ein super netter Typ, ein ganz lieber, ja. Mhm. Und dann ist er da hingekommen und hat sich so vorgestellt, ja, hallo und so, ich bin der Matthias Hus und so, ja. Und dann hat der Regisseur gesagt, das habe ich mir ganz anders vor. Ich habe gedacht, du bist ganz anders. Und dann hat er die Rolle nicht bekommen, weil er, also aus, hat er so erzählt, aus seinem, mit seinem Eindruck, weil er das nicht verkörpert hat, weil er auch privat so nett war, dass er gedacht hat, der kann überhaupt keinen Bösewicht spielen. Und das denke ich halt so, vielleicht spielt das ja trotzdem auch eine Rolle im Castingprozess. Also wenn du da hinkommst und sagst, ja, ich bin hier Ferdi Östen, mach mal Platz und so, Alter. Und dann denken die, oh, das ist ja einer, den können wir auch irgendwie als Gangster irgendwo besetzen. Mhm. Und weißt du, so dachte ich.
Ja, verstehe ich. Aber das wäre für mich die Rollenarbeit und nicht das Private. Also das sollte man ja in gewisser Weise trennen. Und ich für mich, wenn ich jetzt einen Kurzfilm oder auch mal einen Langspielfilm machen sollte, arbeite lieber mit Menschen zusammen, mit denen ich gut auskomme, wo ich das Gefühl habe, okay, also man muss ja nicht mit jedem Best Friend sein, das meine ich nicht, aber wo halt nicht alles von Ego oder übersten Befindlichkeiten zerdrückt wird oder unterdrückt wird oder
Also weil bei manchen Schauspielern in Amerika, glaube ich auch, die spielen sich ja auch immer so ein bisschen selber, weißt du? Hast du Sylvester Stallone, dann denkst du so, naja, das ist halt Sylvester Stallone. Der spielt jetzt einen Rennfahrer und in dem anderen Film spielt er einen Astronauten, aber es ist immer Stallone, weißt du so?
Ja, natürlich. Also ich meine, wir nehmen uns ja auch irgendwo in die Rollen in gewisser Weise mit. Also es gibt ja natürlich welche, die sind sehr weit weg von uns, wo man sich dann reinfuchsen muss. Aber auch da, wir haben sehr viel Typecasting ablaufen und da spielt das natürlich eine Rolle. Ich habe auch gerade noch tatsächlich so eine Demoszene, einen Mini-Kurzfilm, der ist noch nicht fertig, der jetzt fertiggestellt wird, wo ich nämlich auch mal das Gegenteil spiele. Also wo ich mal darauf gegangen bin, okay, ich mache jetzt mal den Bösewicht. Weil ich glaube nämlich auch, dass ich so primär nicht gesehen werde. Das heißt aber nicht, dass ich denke, dass ich das nicht spielen kann.
Das ist ja im Prinzip auch das, was eigentlich so einen guten Schauspieler in dem Sinne ausmacht, dass man eben verschiedene Rollen annehmen kann, weil es gibt ja viele Schauspieler, die dann irgendwie vielleicht auch dann auf eine Rolle irgendwie so festgelegt sind oder dafür bekannt sind und dann irgendwie auch gar nicht für was anderes gecast werden, wo das dann richtig ein großer Erfolg ist, wenn sie dann mal irgendwie nicht irgendwie die hübsche Blondine sind oder so, sondern einfach mal jemanden Bösen spielen oder so, ist das ja eigentlich auch eher ein Zeichen davon, dass man ein guter Schauspieler ist, der irgendwie verschiedene Facetten zeigen kann.
Genau, im Theater ist das weniger der Fall, habe ich das Gefühl. Mhm. Also, weil da hat man das feste Ensemble und da, klar, wird auch besetzt, wie man denkt, wie es am besten ist, aber da gibt es häufiger mal die Möglichkeit, okay, du schlüpfst jetzt mal in eine völlig andere Rolle. Beim Filmfernsehen habe ich das Gefühl, dass es mal eingeschränkter ist und vor allem bei den Nebenrollen, sage ich mal, geht man halt eher auf Nummer sicher. Gerade wenn keine Zeit da ist, dann muss es halt funktionieren, dann ist da keine große Zeit noch. James Bond sollte eine andere Marge sein, glaube ich, was Zeit und Geld angeht. Aber da ist halt oft nicht die Zeit, dass wir das jetzt nochmal proben und jetzt genau die Rolle aus dir rausholen, locken oder sowas. Ja, und dadurch gibt es manchmal halt so Besetzungen, die dann eher, so wie ich ja eben am Anfang auch meinte, ich werde eingeladen wegen einer türkischen, ich nenne es jetzt mal Klischee-Rolle, werde dann mit Fragezeichen angeguckt. Also,
hast du die dann eigentlich bekommen oder nicht?
Nee.
Hast du nicht?
Das ist ja gemein. Ich glaube, es war schon, in dem Moment, als ich reinkam, war schon so, ja, habe ich mir anders vorgestellt, hast du doch gerade selber gesagt.
Ja, ja.
Bei deinem Beispiel.
Ja, 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 ja.
Und es gibt natürlich Äußerlichkeiten, da haben wir keinen Einfluss drauf. Also Haare kann ich natürlich abschneiden, die sind jetzt länger, wie du siehst, oder wie ihr seht. Aber ich werde ja jetzt nicht größer. Und manchmal liegt es ja auch gar nicht an, oder oft liegt es ja gar nicht an uns einzelnen Schauspielenden, sondern dann, weiß ich nicht, meine Schwester, meine Frau, mein Freund, also eine wichtige Rolle, die irgendwie etwas mehr überzeugt hat, ist jetzt auf einmal blond und 1,80. Da komme ich dann nicht mehr in Frage.
Mhm. Naja, so, das sind
ganz viele Prozesse, die da miteinander entscheiden. Und wenn man sich natürlich irgendwie einen Namen etabliert hat, dann dreht sich der Spieß. Also dann wird ja häufiger auf dich sozusagen noch mitgecastet. Mhm. Dementsprechend gibt es da dann auch häufiger die Varianz, dass du dann siehst, okay, die spielen jetzt auf einmal was gänzlich anderes, weil die Möglichkeiten geschaffen werden. Ja.
Und wie weit würdest du gehen, wenn jetzt, sagen wir mal, da jetzt ein Casting ist, wo du denkst dir so, oh, das ist eine Wahnsinnsrolle und das passt auch mit dem Geld alles und es wäre so richtig, aber du solltest dir dafür jetzt irgendwie eine Glatze schneiden und musst sie dann quasi auch beibehalten, aber du
und eine
findest
Wampe auch, eine Wampe auch.
Genau, und du musst jetzt irgendwie, du findest einfach deine Haare eigentlich gerade total klasse, du bist eigentlich gerade total zufrieden. Würdest du das dann machen? Also gehört das irgendwie dazu? Also ja, okay.
Um es kurz abzukürzen, ja.
Okay.
Also ich hänge gerade aktuell nicht an meinen Haaren.
Das kommt mit der Zeit. Also ich habe hier nicht mehr so
ich
viele.
Ich mag sie.
Und dann mit der Zeit hängt man doch wieder an den Haaren, nämlich wenn die weg sind. Ja, wollte ich nur
ja
mal
verstehe
sagen.
Ich. Meine Geheimratsecken werden auch mehr. Und so.
Naja, du jammerst auf sehr hohem.
Ich habe hier überall Schütthaar drin, dass das voller aussieht. Und
aber Schütthaar, aber das ist bei Regen, ist das ganz blöd
die,
mit Schütthaar.
Ja, das stimmt. Die Tricks der Maske mit nach Hause genommen. Nee, prinzipiell habe ich, glaube ich, eine recht hohe Bereitschaft, viele Dinge zu machen für Projekte und für Geschichten, wenn es erzählenswert ist oder wenn ich dahinter stehe, ja.
Und würdest du auch anfangen zu rauchen zum Beispiel für eine Rolle?
Ja, ich weiß, ist er ja Kettenraucher, weiß ja gar nicht.
Vielleicht bist du auch Raucher, ich weiß nicht.
Nicht mehr, aber also dadurch, dass ich mal geraucht habe, wäre es jetzt für mich nicht irgendwie neu.
Ja, okay. Mhm.
Wow, hier ist es gerade extrem laut. Ich weiß nicht, ob ihr das hört.
Nee, gar nicht. Null.
Das ist gut.
Du hast ein tolles Mikro, deswegen man hört das nicht.
Nun gut.
Und das bringt auch ein bisschen Authentizität in die Sendung. Das ist alles gut.
Soll ich noch so ein Störgeräusche einspielen? So ein bisschen Foley machen selber. ich glaube, ich mit großem Danebenbenehmen kann ich enttäuschen, dass ich das halt nicht in dem Sinne. Also wer weiß, ne, wenn ihr jetzt andere KollegInnen von mich fragt, vielleicht sagen die auch, ey, furchtbar. Nee, weil warum? Also weiß ich nicht.
Ja, ja, natürlich. Und ich meine, es ist ja auch so jetzt zum Beispiel, wenn es um, weil wir es jetzt auch hatten, wie von Bösewichten, die immer als Bösewicht besetzt werden und so, die haben ja genau umgekehrt das Problem. Die haben ja oft das Problem, dass sie dann eben nur für diese Rolle oder öfter für solche Rollen gecastet werden und jener und dann halt vielleicht nicht anderes oder wenig anderes spielen können. Das gibt es ja. Und da ist dann da der Fluch. Also ich glaube, deswegen, es ist natürlich so, also man sagt Schubladen und man sagt, jeder kann irgendwie alles spielen, aber es gibt ja, auch wenn man über den Teich schaut und so, es gibt dann doch immer nur so ein paar wenige Schauspieler, die so wirklich alles Mögliche spielen. Mhm. Viele spielen doch immer sehr ähnliche Rollen, ja.
Ich glaube, dass man das wahrscheinlich mehr am Theater findet. Also wenn man da wirklich über Jahre vielleicht ein Ensemble auch mal verfolgt, dass man da mehr Varianz sehen kann. Ja, und sonst, so ganz durchblicken lässt es sich aber auch nicht. Also welche Rollen kriege ich jetzt angeboten oder welche kriege ich zugesagt? Und klar, wenn du atypisch besetzt, ist je nachdem, sagt Regie, doch, ich habe den gesehen oder die gesehen, die kann das auf jeden Fall. Aber dann sagt halt irgendwer von der Redaktion oder Produktion, ich weiß nicht. Und ich glaube, dass sich der deutsche Film sowieso generell mehr trauen könnte, dürfte.
Ja.
Aber da sind wir bei systemischen Strukturen, also was auch die Förderung und so angeht.
Was könnte der deutsche Film besser machen, deiner Meinung nach?
Ich glaube, dass der ein bisschen mehr so rausgehen könnte, sich mal, also out of the box denken, mal Projekte finanzieren, die mit der Gefahr vielleicht sogar, dass die halt floppen, weil ich glaube, es ist auch recht viel finanziert wird, was am Ende dann auch gar nicht so erfolgreich ist, aber es bedient halt das 0815-Narrativ, das wir irgendwie gerne gucken. Und ich glaube, es gibt immer schon auch sehr viele junge FilmemacherInnen, die tolle Ideen haben oder ambitioniert sind und häufig einfach nie die Chance bekommen. So. Aber es ist natürlich auch leichter gesagt als getan. Also ich sitze jetzt auch nicht bei der Filmförderung. Aber ich glaube, der deutsche Film krankt halt auch an seinem eigenen Image ein bisschen. Also wenn ich das so von außen höre oder auch im Freundeskreis, dann so sagen, ja, nee, deutsche Filme taugen nichts. Ich verstehe das durchaus schon, weil es sich irgendwie ein bisschen so anfühlt oder weil es auch eine Wahrheit ist, natürlich je öfter sowas gesagt wird und ich habe das Gefühl, dass es kein unüblicher Satz ist, der einem begegnet, dass das deutsche Fernsehen irgendwie so ein bisschen meh
ist. Naja gut, man sagt ja so ein bisschen auch durch die Streamer, die dann anfangen in den jeweiligen Ländern zu produzieren und dadurch natürlich vielleicht auch andere Sachen, also bringen natürlich ein anderes Budget auch mit. Das ist ja vielleicht schon nochmal etwas, was jetzt so in den letzten Jahren an Entwicklung passiert ist, aber ich glaube, dass es gibt auch immer eine Story, die erzähle ich ganz gerne, die hat mir mal der Regisseur Christian Allwart erzählt, der auch, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, aber der hat auch
der sagt mir was, ja.
Ja, der hat zum Beispiel diese Til Schweiger Tatorte gemacht und diese Chiller Tatorte, der hat einen Film gemacht mal vor langer Zeit, der hieß Antikörper, glaube ich.
Ach, das war von ihm, ja.
Doch, genau, und der ist da mit zum Über den Teich, der hat dann in Amerika zwei Filme gedreht und jetzt hat er Surreal Entertainment heißt das, seine Produktionsfirma, die produzieren alles Mögliche und so. Und der hat halt gesagt, man muss halt, wenn er, weil er jetzt mehr produziert als Regie macht, glaube ich auch, müssen sie halt immer gucken, was ist auch deutsch. Also was fühlt sich auch deutsch an? Er hat gesagt, wenn man jetzt bei diesen Til Schweiger Tatorten hat man extra das ein bisschen übertrieben amerikanisiert. Alle hatten ihre Waffe irgendwie im Gürtel stecken. Aber eigentlich ist das etwas Befremdliches für uns Deutsche, weil wir haben nicht so ein Gefühl für Waffen. Also das ist in Amerika normaler. Ganz sein, dass einer hat halt dann die Knarre irgendwo stecken. Aber wenn bei uns irgendwie ein Polizist das hätte, sehen wir im Alltag nicht oder das passiert nicht so. Das ist für uns nicht deutsch. Ja? Und da dementsprechend hat er gesagt, dann ist es schwierig, das auch vielleicht auf die Leinwand zu bringen, weil die Leute die stoßen das so ein bisschen ab. Also die haben
so. Also wie so ein Uncanny Valley, was man so in dem.
Ja, es ist dann mehr vielleicht auch wie so Fantasy. Also weißt du, wenn du dir, stell dir das mal vor, du übersetzt das hier in Deutschland, irgendwelche. Also es gibt's ja Alarm für Cobra 11, gibt's ja, aber überschlagen.
Es ist eine erfolgreiche Serie,
ja, und die
keine andere in Europa ist.
Das ist
Wahnsinn.
Ja, ja.
Also war sie zumindest mal. Also die ist ein Exportschlager.
Ja, ja. Und die machen ja auch die ganzen Stunts und das Ganze ist ja auch ganz, ganz toll. Aber du hast natürlich trotzdem so dieses, es ist dann trotzdem Alarm für Cobra 11. Es ist dann, wenn du in einem anderen Film irgendwelche deutschen Polizeiautos durch die Luft wirbeln siehst, dann denkst du so, irgendwie, ah, okay, deutsche Polizeiautos, die durch die Luft wirbeln. In Amerika denkst du so, boah, geil. Also das ist so dieser Unterschied, finde ich mal, weißt du, so ein bisschen. Und da ist die Frage, ich meine, jetzt habe ich speziell vielleicht über das Action-Genre gesprochen, ja. Aber da ist halt die Frage, was kann man hier dann eben genremäßig auch produzieren, mhm, was jemand einem abkauft, ja?
Mhm. Aber es ist interessant, weil, also ich verstehe es absolut, aber muss alles immer komplett dienlich sein? Also kann man nicht auch Sehgewohnheiten brechen und das kann auch funktionieren? Also wenn wir Filme nehmen wie Parasite, der irgendwie weltweit ein Riesenerfolg war, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt?
Ja, ja, doch, mhm, klar.
Ja.
Ich meine, was war das für ein Genre-Hopping?
Mhm.
Und es, also ich fand ihn zumindest genial. Ich hatte keine Ahnung, worum es ging. Ich saß einfach nur im Kino und dachte, okay, ich habe gehört, der Film soll gut sein. Dann fängt er an, ist erstmal eine Komödie in gewisser, ja, Weise. Ich dachte so, ach, das ist eine Comedy. Und dann kommt ja irgendwie der erste Cut, wo sie dann in das Haus quasi einziehen. Und dann kommt ja direkt der nächste Cut. Und dann kommt noch einer und ist so, und hat total funktioniert. Deshalb, ja, ich verstehe es, ich finde, solche Überlegungen sollte man immer reinnehmen, aber ich glaube, es gäbe bestimmt auch Möglichkeiten, ja, dass Dinge Erfolg haben können, die nicht unbedingt immer an der Norm sind. Also ich finde, auch beim Tatort gibt es ja auch ein, zwei Folgen, die mal experimenteller waren, die, ich glaube, mal besser, mal schlechter angenommen wurden, aber da sind auch welche dabei, die sehr gefeiert wurden. Ich weiß den Titel nicht mehr, aber war vor einigen Jahren einer, der dann, glaube ich, auch die Anfangsszene hatte, wie so ein Western, wo an einem Bahnhof gewartet wurde oder wo die vierte Wand durchbrochen wird und dergleichen. Und das finde ich halt auch spannend.
Ja, das ist auch so ein bisschen Versuchsfläche, oder? Die Tatorte manchmal, habe ich das
Gefühl. Da ist natürlich dann auch mal ein bisschen mehr Geld da und mehr Publikum automatisch. Das ist ähnlich dann wie beim Traumschiff. Die haben eine sehr gute Quote generell. Ja, und ich finde, Netflix und Co. haben es ja schon mit reingebracht. Also wenn wir How to Sell Drugs Online Fast uns angucken, Riesenerfolg. Zu Recht, meiner Meinung nach. Ist ein toller Cast, ist auch ein Cast gewesen, die man jetzt nicht unbedingt alle vorher kannte. Sind ja recht junge Menschen dann auch gewesen, vor allem Staffel 1 noch. Und ja, funktioniert doch super. Und hat ja auch irgendwie eine leichte Überdrehung drin und gleichzeitig ist es aber irgendwie auch sehr real.
Ja. Also, aber ich muss zum Beispiel sagen, also ich finde es eigentlich total schade, dass das immer mehr so eine Amerikanisierung stattfindet oder dass das irgendwie von manchen so gefordert wird, weil ich finde das irgendwie gar nicht attraktiv. Also ich finde auch diese, dass das immer so viel mit Waffen und so übertrieben ist, das ist, finde ich, irgendwie was ganz Schönes, dass das teilweise, also ein Film, an den ich jetzt denken musste direkt, wo, den ich so als deutschen Film, jetzt als neuen deutschen Film abgestempelt habe, ist zum Beispiel Die Herrlichkeit des Lebens über Franz Kafka. Mhm. Den ich jetzt auch geschaut habe, und wo ich mir auch so gedacht habe, das ist so ein richtig schöner Film, den schaue ich mir so richtig gerne an, da lerne ich was von und da ist es überhaupt nicht mit Action, sondern da geht es darum, dass man auch irgendwie was lernt und dass man danach rausgeht und sich irgendwie denkt, ah, da ist was Schönes dabei, das ist irgendwie, das hat man einen Mehrwert von. Und ich persönlich habe von amerikanischen Filmen selten einen Mehrwert, also ich habe davon irgendwie so gar nichts und klar gibt es irgendwie so Netflix-Serien oder Netflix-Filme, die ich mir schon natürlich anschaue und ich habe auch nichts gegen Amerika, auf gar keinen Fall, aber ich persönlich finde das eigentlich eher schade, weil ich finde es eigentlich ganz gut, dass jedes Land irgendwie so seine eigene Filmkultur hat und dass man sich ja bewusst aussuchen kann, will ich mir jetzt gerade eher das anschauen oder das, aber sich bei einem anderen Land so viel abzuschauen, finde ich eigentlich eher nicht so gut, weil das ist irgendwie so, da geht ja so ein bisschen was vielleicht verloren sogar. Also ich zum Beispiel, wenn ich im Flugzeug sitze und die volle Bandbreite an Auswahl für jeden Film habe, den ich mir vorstellen könnte, ich lande immer wieder bei deutschen Filmen. Also ich schaue mir keine amerikanischen Filme dann an, weil ich mir irgendwie denke, oh nee, irgendwie spricht mich's doch nicht an. Ich bin dann doch lieber bei dem Deutschen irgendwie.
Es gibt ja auch tolle Produktionen, also ne, gar keine Frage, großartige Produktionen. Zwei Dinge, also zum einen meinte ich nicht, dass alles amerikanischer werden muss, nee, von meiner Warte aus, da bin ich komplett bei dir. Also man kann sich auch den französischen Markt angucken oder dergleichen, da sind wunderschöne Komödien, die es gibt oder auch einfach ehrliche Geschichten, die aber irgendwie einem, also sich so anfühlen, als sei da ein bisschen mehr Liebe zum Detail drin oder als ob man sagt, okay, nee, wir gehen jetzt nicht 0815. mit der Geschichte, wie es erwartet wird, sondern wir machen mal einen kleinen Abzweig in eine vielleicht gewagtere Entwicklung einer Figur oder sowas. Also auch kleine Wagnisse finde ich halt wesentlich spannender, je nachdem.
Ja.
Und ich glaube, in Dänemark ist es sogar so, dass die Redaktion gibt, oder die Produktion gibt einen Drehbuch in Auftrag und dann kommen die halt an und sagen so, hey, wie weit seid ihr denn noch? Ja, wir brauchen noch 2 Wochen, damit es rund wird. Alles klar, dann kommen wir in 2 Wochen wieder. Und hier ist halt eher so, ihr habt eine Woche. Dann ist halt das Buch fertig und dann muss das irgendwie produziert werden. Und da wird halt überall auch sehr viel gespart. Also auch nicht überall, das klingt so pauschal, aber an sehr vielen Stellen wird halt immer mehr gespart, was die Qualität eines Produktes nicht unbedingt besser macht. So, weil manche Dinge brauchen halt Zeit.
Ja, also ich finde es zum Beispiel, wo ich das immer sehe, also meine Eltern sind sehr große Filmfest-Fans und ich gehe da auch hin. Zum Beispiel in Ludwigshafen ist das ja immer und es ist ja immer so im August, September. Und da waren wir auch dieses Jahr und dann schauen wir uns irgendwie so 3 Filme hintereinander an, also so 2 Wochenenden. Es ist immer ein bisschen natürlich anstrengend, weil man danach erstmal rausgeht und ist so, wow, okay, ich habe gerade so viel gesehen. Ja. Es ist großartig, es ist wirklich ganz, ganz toll. Und da sind ja die meisten Filme auch deutsche, weil es ist ja Fest des deutschen Films. Und das finde ich auch total schön, weil da sieht man dann mal wieder so Produktionen, die halt so im Kino nicht laufen, wenn es jetzt keine Blockbuster sind, die irgendwie so Millionen Menschen reinholen, was sich für ein Kino vielleicht nicht, also außer ein Programmkino, aber so ein großes Kino jetzt nicht wirklich lohnen würde. Und dann sieht man so Filme und ich habe wirklich so tolle Sachen gesehen. Und jedes Jahr sehe ich da so tolle Filme, wo ich mir denke, und dann sehe ich auch die Schauspieler, die dann neben einem einen Wein trinken und man sitzt da am Rhein und denkt sich einfach so, das ist richtig schön. Und genauso würde ich mir irgendwie das für viele wünschen, dass sie vielleicht auch zu sowas gehen und sich irgendwie so ein Filmfest zum Beispiel anschauen. Ich meine, in Mannheim gibt es das ja auch, glaube ich.
Das ist also dann, hier glaub ich, bei uns im Umkreis, muss man sagen.
Ja, ja, natürlich.
Ferdi, du bist wo genau? Wo sitzt du?
Aus Köln.
In Köln sitzt du, okay. Genau. Ja, das ist gut, ist nicht so weit weg. Wir sitzen hier in Darmstadt, im schönen Darmstadt, ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, Carla.
Nee, alles gut. Ich wollte
das
einfach
Plädoyer fürs Kino, bitte weiter.
Ja. Ich finde es super.
Ich wollte einfach nur sagen, dass es unheimlich toll ist, zu diesem Filmfest zu gehen und dass man da eben auch so viele tolle Schauspieler sieht und auch so zum Beispiel Schauspieler, wer mir zum Beispiel extrem hängen geblieben ist, der ist natürlich auch super bekannt, aber so ein Lars Eidinger, der ja auch wirklich krass, krass guter Schauspieler ist. Überhaupt nicht sympathische Rollen hat natürlich. Der natürlich die Arschrollen des Jahrtausends, wo man sich nur denkt, so Gott, so will man jemanden nicht unbedingt kennenlernen. Aber zum Beispiel Lars Eidinger ist so ein Schauspieler, der ist wirklich krass gut. Und was der da für Emotionen rüberbringt. Und den habe ich auch auf dem Filmfest so das erste Mal richtig wahrgenommen. Ja. Und seitdem denke ich mir immer so, Wahnsinn. Also das macht mich richtig glücklich, wenn ich darüber nachdenke.
Ich bin komplett bei dir und ich gehe auch zu den Filmfestivals. Also ich war jetzt auf der Berlinale in München und in Köln vorwiegend und gehe dann da auch zu den deutschen Produktionen, weil ich finde es halt genauso schön, dann auch mal zu sehen, okay, wer sind denn die Menschen dahinter? Weil ich arbeite in dem Berufsfeld und man kennt vielleicht Namen, hat diese Person aber auch noch nie gesehen. Also bei mir ist natürlich noch eine berufliche Komponente mit dabei.
Ja, klar.
Aber ja, da sind Produktionen dabei, wo ich auch denke, so Wahnsinnsfilm. Und den würden sich wahrscheinlich sehr, sehr wenige im Kino angucken. Genau das, was du gesagt hast, was ich am Eingangs meinte mit dieser Anti-Stimmung, die dem deutschen Film oder der Serie entgegengebracht wird, schon mal per se. Zumindest mein Gefühl, dass es relativ viel gemacht wird.
Ja,
nicht immer zu Recht, manchmal zu Recht. Also ich verstehe auch, woher es kommt. Aber ja, gleichzeitig, dann hast du irgendwie einen tollen, mega tollen Film, dann läuft der 2 Uhr nachts auf 3 Sat.
Ja.
Was auch cool ist, dass er läuft, aber
da schauen nicht so viele Menschen halt leider zu.
Nein.
Ja.
Ja, also ich denke, ich wollte aber auch noch mal sagen, Carla, also erstmal finde ich es schön, ich wusste das gar nicht, Carla, dass du so einen deutschen Film da, das wusste ich gar nicht. Dass du,
meine Eltern sind so Kulturbanausen, ich werde da reingezogen, aber es ist auch toll, ich liebe das. Ja.
Wir müssen mehr amerikanische Filme gucken, Carla, damit du mal ein bisschen mehr,
ich bleibe bei den Deutschen, wirklich.
Ich wollte aber trotzdem da auch nochmal sagen, weil du sagtest, warum kann man nichts Eigenes machen, das hast du vorhin gesagt, aber die Beeinflussung, die hat immer in der Filmgeschichte ja stattgefunden. Also das New Hollywood in Amerika war sehr stark beeinflusst von dem europäischen Film. Der europäische Film hat aber auch, und auch der französische Film orientiert sich dann doch wieder auch an dem amerikanischen Film. Also so, das ist ja auch immer ein ständiges Hin und Her. Also es ist sowas ganz Eigenes, glaube ich, in der westlichen Welt zu machen, ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Also ich glaube, in anderen, also Bollywood oder was auch immer, ist nochmal eine andere Geschichte, aber so, ich glaube, bei uns beeinflusst sich das schon gegenseitig. Ja.
Für mich geht es auch nicht grundsätzlich darum, dass alles jetzt wirklich das Unikat sein muss in dem Sinne. Also ich will auch gar nicht absprechen hier, also ich bin ja selber Teil des Formates hier, wie Wapo Elbe ist ja auch, sage ich mal, eher eine generische Vorabend-Krimiserie. So. Und natürlich, die hat seine Berechtigung und das ist auch gut. Genauso wie das Traumschiff auch seine Berechtigung hat. Nur es gibt manchmal so für mich dann so Kleinigkeiten, wenn ich entweder ein Drehbuch bekomme oder eine Produktion oder einen fertigen Film sehe, mit dem ich nichts zu tun hatte, wo ich denke, so, oh, das sind so kleine vermeidbare Fehler teilweise oder Entscheidungen, die es doch anders hätten machen können oder schöner machen können. Und da habe ich das Gefühl, dass ich häufiger auf Sicherheit entschieden wird.
Ja, ja, also mir hat mein Kameramann erzählt, der hat gesagt, naja, wenn ich beim Fernsehen arbeite, dann ist es oft so, dass die sagen, mach das Licht richtig hell, weil wir können uns nicht leisten, das nochmal zu drehen, und dadurch geht die ganze Atmosphäre halt, ist vorbei, ja. Und die sagen, jetzt, dann wird es vielleicht zu dunkel und dann ist irgendwie alles im Arsch und das können wir uns nicht leisten, weil dann zu wenig Geld, zu wenig Zeit. Und dann guckst du den fertigen Film und sagst so, keine Atmosphäre in diesem Film. Ja, aber es ist ein Problem der Produktion oder der Denkensweise, ja.
So. Ja, es ist halt ein relativ großes Problem in dem Sinne, da sind ja so viele Gewerke dran. Also es gibt ja auch so viele Meinungen. Du hast natürlich die Regie, die dann im besten Fall irgendwie eine Entscheidung fällt. Dann kann es aber sein, dass die Produktion reingrätscht. Dann sind sich vielleicht Produktion, Regie und alle am Set einig. Dann kommt aber jemand von der Redaktion oder vom Sender und sagt, nee, so nicht. Also es sind halt viele, viele Köche. So.
Bist du denn so in einem Pool von Menschen, die dich umrunden, die du kennst, wo du so sagst, die packen das an, die machen, also sind Filmemacher, die möchten gerne, haben größere Ziele sozusagen, die möchten gerne
revolutionär
den deutschen Film verändern. Kennst du solche Leute?
Oh Gott, revolutionär den Film verändern,
das weiß ich jetzt nicht. Mindestens. Weltweit.
Und Amerika einnehmen, damit es keine amerikanischen Produktionen gibt. Ja. Für Carla.
Ja, für Carla, genau.
Nicht böse gemeint.
Alles gut.
Vielleicht macht Carla das selbst.
Vielleicht. Ah. Vielleicht habe ich da schon was geplant.
Ja, Carla hat generell einen riesen Einfluss. Den baut sie immer weiter aus. Merkt man ja.
Definitiv habe ich natürlich Freunde, KollegInnen um mich rum, die auch eher so denken und ihre Wünsche, Träume, Ziele haben. Und ich glaube, das haben erstmal sowieso ziemlich viele, die aus der Schauspielschule kommen oder gerade frisch aus dem Studium von den Filmhochschulen oder sowas. Und ich glaube, dann trifft man eher auf eine Ernüchtertheit, wenn man dann in dem Beruf länger dabei ist. So. Mhm.
Wie ist das für dich persönlich? Also wie geht's? Also du bist jetzt 37, gell? Ist das richtig?
Ja. Du hast gut recherchiert.
Absolut. Und wo willst du hin? Hast du so ein Ziel in den nächsten 10 Jahren, dass du sagst, da will ich hin? Oder lässt du dich treiben? Was bist du für ein Typ?
50-50. Also ich habe in der Regel schon immer Ziele, Wünsche so vor Augen gehabt, wovon sich auch einige schon bewahrheitet haben oder erfüllt haben. Ich glaube, aktuell ist es so, dass ich jetzt mal überlege, zumindest ein Drehbuch zu schreiben, was ich in der großen Gänze noch nicht gemacht habe. Also ich habe ja meine Kurzfilme, aber vielleicht mal so einen Schritt größer zu denken und zu sagen, okay, weg von, ich sage jetzt mal, 5-Minuten-Film und mal hin zu erstmal vielleicht 20. Und dann vielleicht einen Langspielfilm irgendwann mal auf die Beine stellen. Also die Regie ist für mich immer noch nicht ganz weg, weil ich auch mit befreundeten KollegInnen gearbeitet hatte, sei es für Audiodemos oder auch bei Demoszenen, die gedreht wurden und so. Und das Feedback war da so gut. Ich fühle mich da wohl, dass ich denke, doch, das ist noch ein Weg, den ich auch verfolgen würde. Ansonsten ist für mich die Schauspielerei ein ewiges Lernen. Und ich hoffe, dass ich das in den nächsten 10 Jahren nicht verliere und da immer noch weiter Türen aufmachen kann, auch für mich selber, und lerne, was ich vielleicht noch für Potenzial in mir habe, von dem ich selber noch gar nicht weiß. Also eigentlich eher weiter und im besten Fall noch bei vielen, vielen Produktionen mitwirken zu können und vielleicht auch mal die größeren Produktionen, meinetwegen auch eine Überseeproduktion.
Ui.
Dünnes Eis, ich weiß.
Aber nicht sagen, nicht offiziell sagen. Ich versuche das von der Carla fernzuhalten. Ja. In einem Marvel-Film.
Genau, ich möchte Mr. Marvel werden. Aber der Sympathische, ne?
Zusammen, ja, klar. Aber Carla, zusammen mit dem Bergdoktor. Stell dir vor, Hans Siegel und Ferdi Östen zusammen als Captain Marvel und...
Nein.
Captain Berg.
Ich will es nicht schauen.
Oder also, Dr. Berg.
Dr. Berg, genau.
Wenn ihr das hier in Deutschland macht, dann gerne. Aber ansonsten... Yeah. Nee. Aber ich habe hab noch ganz kurz eine Frage. Ich hab, ich recherchiere auf anderen Medien als der Chris. Ich bin ein bisschen jünger. Und ich habe jetzt immer so eine ganz, ich bin eher dafür bekannt, primitive Fragen zu stellen, die so ein bisschen.
Ja, absolut, ja.
So ein bisschen einfach ein bisschen daneben sind.
Jetzt bin ich
gespannt. Ich habe gesehen, du warst in Korea. Ganz,
was für eine bisschen, primitive Frage ist das denn?
Ja, nee, na komm, die Frage kommt noch. Okay. Die Frage kommt noch.
Okay.
Was ist dein Traumreiseziel? Oder war Korea dein Traumreiseziel?
Das ist eine tolle primitive Frage, Carla.
Ja.
Super primitiv.
Schon, so primitiv. Ne?
Warum? Warum wertest du das so runter?
Ich weiß nicht. Ich habe es einfach so gesehen. War so, ich habe es letztes Mal gefragt, was von einem anderen.
Aber ich würde gerne erstmal wissen, was hast du denn in Korea gemacht?
Ach so, ja.
Ich bin dieses Jahr mit meiner Freundin dahin gefahren. Die ist großer Korea-Fan. Ich hatte vorher keine Berührungspunkte mit Korea. Und muss sagen, ich bin super angetan von dem Land.
Also Südkorea, also oder war es in Nordkorea?
Ja, ja, Südkorea. Ja.
Ja, kann ja sein, auch Nordkorea
also
ist eine Reise
eine
wert.
Eine Wahnsinnsreise. Das war ein relativ spontaner Gedanke, weil es beruflich gerade relativ ruhig war Anfang des Jahres. Und die Flüge waren günstiger. Und der Hinflug, da gab es so 3 Tage zur Auswahl und der Rückflug auch. Und damit war dann irgendwie das Zeitfenster gesetzt, wo wir gesagt haben, okay, wir fliegen genau so. Weil die Flüge irgendwie 500 Euro pro Person günstiger waren, warum auch immer. Und dann sind wir mit dem Fahrrad 750 Kilometer durch das Land geradelt. Einmal von Incheon, das ist da, wo der Flughafen ist, bei Seoul, bis runter nach Busan. Einmal quer durchs Land. Und das ist großartig, weil die haben einfach komplett durch das Land einen Radweg gezimmert. Genau dafür. Und man kann sich dann ein Fahrrad leihen in Seoul und dann fährt man halt. Darunter.
Das ist cool, das ist ein cooler Reise. Ja, aber mich würde mal interessieren, Carla, wie hast du das denn recherchiert? Stalkst du
Instagram? Ach so,
ja, ich habe einfach den Namen auf Instagram eingegeben, ja. Chris, ganz neue Sachen hier, ne? Krass, das ist so.
Ja, weil das habe ich bei Wikipedia nicht gelesen, dass er war im Urlaub in Korea dieses Jahr.
Ja, du schickst mir immer die Wikipedia-Sachen. Ich schaue mir jetzt nicht die Wikipedia-Sachen an. Ich schaue mir andere Sachen an. Ich guck mal woanders.
Ja, okay. Ja, ehrlich. Okay.
Nee, es war eine großartige Reise, großartiges Land. Kann ich nur empfehlen. Also, ich empfehle aber gleich dazu, vorher mal ein bisschen Fahrrad zu fahren, weil das haben wir nicht gemacht und das war die Hölle. Mhm. Also,
ist da auch steil oder ist da nur flach?
Ja, es gibt genau in der Mitte einen Berg.
Okay.
Mhm.
Und der ist lang, da muss man lange fahren, bis man oben ist, oder was?
Mhm. Ah, ja. Also, ich glaube, wenn du trainiert bist und viel Fahrrad fährst, dann kriegst du das wahrscheinlich relativ gut gewuppt. Wir nicht so. Wir sind oben runter ist super. Wenn du dann mal oben bist, fluchend, da musste ich noch meinen Schlauch wechseln, weil ich einen Platten bekommen habe, auch noch auf dem Weg hoch. Aber runter war klasse. Runter ist dann einfach nur.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Okay. Aber jetzt lassen. Wollen wir natürlich wissen, wo zieht es sich
genau,
noch hin?
Genau, was ist das Reiseziel?
Mit dem Fahrrad,
ja. Ich weiß nicht, ob mit dem Fahrrad, aber. Ich war als 12-Jähriger mal in Japan und da würde ich gerne nochmal hin, weil ich, ja, also einfach zu sehen auch, was sind noch Erinnerungen, wenn ich dann dort bin, weil das ist einfach ewig lang her und da war ich halt noch ein Kind und das würde mich noch reizen. Ansonsten Südamerika, da war ich noch gar nicht, aber es ist jetzt nicht irgendwie das und das Land, das muss es jetzt sein, sondern ja.
Ja, okay, das war meine Frage.
Was ist denn dein Reiseziel?
Mein Reiseziel.
Sie sucht ja neue Reisetipps, deswegen fragt sie ja die dauernd die Gäste, weil sie weiß nicht, wo sie hinfahren soll. Sie war schon überall.
Ich war schon sehr viel unterwegs, deswegen. Das Einzige, was mir auch noch fehlt, ist noch Südamerika. Sonst war ich schon auf allen Kontinenten tatsächlich.
Wahnsinn.
Und auch in mehreren Ländern, deswegen.
Wahnsinn.
Und ich bin gerade erst aus dem Urlaub. Ich hatte 2 Urlaube jetzt gerade, deswegen. Ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen. Aber ich war tatsächlich letztes Jahr in Japan. Und dann sind wir auch mit dem Zug einmal komplett nach unten gefahren. Mit diesem Shinkansen. Und das ist tatsächlich traumhaft. Also diese Reise will ich nicht missen. Und wenn ich das nicht jetzt schon gemacht hätte, dann wäre das, glaube ich, mein Traumreiseziel. Also ich habe es auch zu meinem 18. Geburtstag geschenkt bekommen, weil meine Mutter das
wie
wusste.
Wie finanzierst du das denn alles, Carla? Ist das denn deine Eltern bei der Lufthansa oder was ist denn da?
Nee, wir wissen einfach nur, wie man spart. Das
wie
ist,
man spart. Ach so, ihr seid sparsam. Ja, aber das ist ja sehr teuer. Oder ihr habt viele Kredite laufen halt.
Das
kann ja auch sein.
Ich arbeite einfach genug.
Das auch und du wartest den richtigen Moment ab. Also bei uns war ja auch allein der Flug schon 500 Euro weniger, was ja nicht wenig Geld ist.
Ja.
Aber darf ich dich, Entschuldigung, Carla, bitte?
Nee, ich wollte nur sagen, dass mein Traumreiseziel New York war, aber da war ich dieses Jahr.
Da auch schon. Nicht mal ich. Ich bin 46, war noch nicht in New York. Du bist junge 20, warst schon überall auf der Welt, Carla. Was mache ich falsch?
Du gibst Geld aus, hat sie ja gerade gesagt.
Ja.
Du arbeitest Vollzeit, ich arbeite nur Minijob.
Ich arbeite auch Vollzeit noch.
Das auch
noch,
jetzt
geht's los. Ja gut, aber das ist auch, zum Beispiel dein Mikrofon hat ja auch viel Geld gekostet, Carla, was du benutzt. Das heißt, weißt du, das musste ich ja alles bezahlen.
Ja genau, das habe ich ja alles selber nicht
Kopfhörer
bezahlt.
Kopfhörer waren teuer, ja. Kamera, die zweite Kamera war teuer.
Das ganze Team dahinter.
Ja. Nee, was wolltest du fragen, Chris?
Nee, ich wollte jetzt nochmal abschließend den Ferdi fragen. Nochmal beruflich wollte ich dich fragen, weil du das auch mit den Filmen gesagt hast, oder Kurzfilme. Ich wollte mal auch persönlich, hat mich das interessiert, weil ich finde, ich habe ja früher auch Kurzfilme gemacht und ich finde, früher hat man so, also klar, ich bin ein bisschen älter als du, aber da war das so diese Idee, okay, das kommt auf ein Festival. Jetzt haben wir gehört, es gibt immer noch Festivals, die Carla geht da auch hin, auch vielleicht noch ein, zwei andere Leute, aber trotz alledem hat sich das ein bisschen verändert, weil heute gibt's, weißt du, dieser Traum, man hat, da kommt ein Verleih, der sagt, toller Film, dann ich bringe den ins Kino, aber heute kommen nur noch riesige Blockbuster ins Kino und das meiste versandet auch im Streaming und vieles, was man als Ziel hat oder Leute als Ziel haben, die sagen dann, naja gut, vielleicht ist mein Film in den Top 10 für 2 Wochen bei Netflix, aber dann ist er weg. Also das ist natürlich, frustriert einen das ja auch so ein bisschen. Ist das für dich, wenn du sagst, okay, ich mache einen Film oder ich mache einen Kurzfilm, kannst du trotzdem genauso enthusiastisch damit umgehen, sagen, ja, und dann bringe ich den dahin? Oder weißt du, weil ich mir auch überlege, wenn ich jetzt sage, also klar, man muss immer Film, irgendwie muss man anfangen. Es gibt keine einfache Zeit, einen Film zu machen. Es gibt nicht, mach's nächstes Jahr, da ist es einfacher. Wenn, dann muss man es jetzt machen. Aber wenn man dann einen Kurzfilm macht, dann sagt man, okay, ja, hier auf der Webseite oder bei Vimeo oder wo auch immer, da ist mein Kurzfilm und dann sagt, ah, okay, hier ist mein Kurzfilm. Und das war's dann. Also so, weißt du, so wo man so denkt, man will ja irgendwie auch so ein höheres Ziel. Aber das würde dich nicht abhalten oder wo kriegst du diesen Enthusiasmus her, damit was reißen zu können? Oder geht's gar nicht darum? Machst du es nur für die Sache?
Boah, schwierig. Ich glaube, das kann ich ganz pauschal nicht beantworten, weil das wechselt sich ja auch immer mal ein bisschen ab, so wie viel Elan habe ich selber, den ich jetzt an den Tag legen kann oder sowas. Ich habe jetzt die letzten 2 Jahre zum Beispiel relativ wenig selber gemacht, weil mir irgendwie einfach die Kraft und Energie dafür fehlte. So, und dieses Jahr habe ich wieder gemerkt, auch durch einen guten Kumpel von mir angestoßen, der nämlich selber was auf die Beine bringen musste und ich war nicht der Initiativmotor, dass ich damit aufspringen konnte und seitdem ist es wie ein bisschen mehr befeuert, dass ich da wieder mehr reingehen möchte. Ich habe meinen ersten Kurzfilm gemacht, weil ich wissen wollte, ob ich einen Film machen kann, also einen Kurzfilm machen kann. Und da war dieses Festival nur Mittel zum Zweck, weil mir gefiel, dass es diesen Rahmen gibt, an den man sich dann hält und dann hat das da drin halt zu funktionieren und dann funktioniert das da so, wie es dann halt funktioniert oder halt nicht. Und die ich danach gemacht habe, waren dann entweder mit, ich brauche ein Demomaterial oder ein Kumpel oder eine Freundin braucht Demomaterial und okay, in welche Richtung soll das gehen? Und dann habe ich halt rumgesponnen, ah ja, dann könnte man doch das daraus machen. Also ich glaube, es sind klein gesteckte Ziele, also nicht mit, ich muss jetzt auf der Berlinale laufen, aber primär ist es, nee, wir drehen jetzt die Szene und diese Szene oder dieser Film soll halt gut werden. So, ohne, wie ist dann die Auswertung davon? Wenn wir damit happy sind, dann ist das bei uns auf dem Demomaterial. Und wenn es jemand sieht, dann sieht es jemand. Ich schicke es ja trotzdem auch dann rum. Aber es ist eine interessante Frage, weil wir haben diese Demo-Szene, von der ich eben mal gesprochen habe, mit dem, sage ich mal, eher Bösewicht, habe ich auch gedreht für mein Demoband und als Übung, weil ich wissen wollte, okay, was braucht es denn, damit ich authentisch als Bösewicht rüberkommen kann? Und dann meinte der besagte Kumpel von gerade nämlich so, ja, willst du das nicht eigentlich zu Festivals einfach mal schicken? Also so für die Sparte unter 2 Minuten gibt es ja, also für so Ultrashort. Aber ich so, ja, warum eigentlich nicht? Aber da erwarte ich dann nicht viel in dem Sinne, sondern vielleicht sage ich, mache ich einfach mal und mal gucken, was damit passiert. Weil alles, was wir tun, ist ja erstmal eine Chance generieren oder eine Chancenerhöhung, das, was passieren kann. Weil du weißt es ja nicht. Also vielleicht sieht ja die eine Produktion, der eine Regisseur oder Regisseurin oder sowas genau diesen Film, weil sie gerade sich durch dieses Festival klickt oder weil sie selber was im Programm hat oder. Man weiß es ja nicht. Es geht in erster Linie um Sichtbarkeit, logischerweise.
Naja, ich glaube halt die Energie. Also ich habe mal einen Kurzfilm, meinen zweiten Kurzfilm, der hat 5 Jahre gedauert von Anfang bis der dann auch in so kleinen Kinos gelaufen ist und so. Und das ist ja schon immer so eine Entscheidung. Ja? Also klar, irgendwann mittendrin, nach 3 Jahren hatten wir die Finanzierung und so, relativ. Aber, und dann gibt es natürlich keinen Weg zurück. Dann sagt man, jetzt machen wir das, sonst machen wir das nie. Aber diese ersten 3 Jahre musst du erstmal durchhalten. Und dafür brauchst du, glaube ich, schon, also ich hatte schon so eine Vision, das ist es dann am Ende natürlich nicht geworden, aber ich hatte schon dieses, so eine Vision, so ein Ziel, das soll es sein und so soll es aussehen und da soll es laufen. Das war der einzige Antrieb auch, den ich hatte, um zum Beispiel auch die Leute zu motivieren, weil da haben sehr viele Leute mitgemacht, auch umsonst. Ja. Und dann kann ich, das ist natürlich, wenn du sagst, okay, fürs Demoband, aber wenn du sagst, okay, als Regisseur, weißt du, als Film, und dann musst du natürlich, brauchst du irgendwas, was dich befeuert, glaube ich.
Definitiv, aber da reden wir, also da bist du in einer anderen Dimension unterwegs, als wie ich es bisher mit meinen Kurzfilmen war, also bislang. Deshalb sage ich auch, für mich ist jetzt der nächste Schritt vielleicht auch mal was zu machen, was halt größer geplant werden muss, mehr Tage involviert. Und ja, also dann ist natürlich mein Wunsch und mein Ziel, dass ich das irgendwo einreiche, es genommen wird und im besten Fall auch irgendwas gewinnt vielleicht. Ne? Klar, also definitiv, das wäre, glaube ich, dann auch mein Ansporn. Aber primär ist, also ich weiß nicht, ob ich jetzt auf irgendeinem Filmfestival irgendwas dann gewinnen muss, um happy zu sein, oder wenn ich sage, nee, der Film, für mich funktioniert der und ist richtig gut. Natürlich muss der das Publikum auch kriegen, aber ob es jetzt ein Laurel bei einem der 50.000 Filmfestivals ausmacht oder nicht, weiß ich nicht.
Ja,
ist die Frage. Können wir gerne nochmal drüber quatschen,
wenn es der dann rauskommt, soweit ist. Dann kommst du wieder hier in unsere Sendung.
Dann sitze ich hier komplett zerstört und sage, ich wandere jetzt nach Amerika aus.
Ja, mach da Marvel-Filme. Oder WAPO der Film. WAPO der Kinofilm.
Ja. Yeah.
Mit dem Action-Konzept von Alarm für Cobra 11. Weißt du, mit so fliegenden Wasserpolizeischiffen. So durch die Luft, dann guckst du das, Carla, dann? Guckst du das eigentlich?
Nein. Nee.
Aber hier, ach, selbst Carla, als wir das Traumschiff gedreht hatten und so, wir haben dann schon oft Ideen, boah, es wäre so schön, mal so ein Crossover zu machen, Tatort meets Traumschiff oder sowas.
Terroristen auf dem Traumschiff.
Ja oder
Die
halt
Hard
Piraten,
auf dem Schiff.
Zombies, alles Zombies, auf dieses Piraten, Traumschiff drauf.
Piratenzombies auf dem Traumschiff.
Nein, also die meisten Morde passieren ja auf Traumschiffen, generell Kreuzfahrten eigentlich.
Ist tatsächlich.
Ja, das ist tatsächlich.
Also aber bei viele. True Crime, jetzt sind wir wieder bei True Crime.
Ja, bei echten Sachen. Also es wäre gar nicht so unrealistisch.
Na siehste, ich fände es total spannend.
Wer bringt da wen um?
Da werden wirklich viele Menschen umgebracht, weil das ja auf internationalen Gewässern ist und das theoretisch oft nicht so verfolgt wird, die Straftaten.
Weil die ja einfach nur runtergefallen sein können.
Mhm, genau, da gibt es einige Morde. Mhm. Ja, da gibt es einige Morde, wo auch gesagt worden ist, es war Suizid, aber es eigentlich ziemlich sicher kein Suizid war.
Ja, da haben wir aber schon, das ist ja schon ein super Thema für WAPO, der Film.
Ja.
Ja. Das ist toll. Mit dir bald im Kino. Da kommst du auf jeden Fall nochmal zu uns in die Sendung, bevor der startet.
Auf jeden Fall.
Lieber Ferdi, wir danken dir sehr für deinen Besuch hier bei uns. War sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Und du hast so vor allem auch mal was hier reingebracht, was viele bisher nicht geschafft haben, nämlich etwas Optimismus und Positivität. Und ich fühle mich so nett auf einmal. Sonst bin ich immer so schlecht gelaunt nach dem Interview, aber heute geht es mir gleich besser. Wie geht's denn?
Ja, du hattest Herbert Schäfer hier, ne?
Ja, ja, ich habe Herbert Schäfer.
Herbert, falls du das siehst, schwierig, weißt du selber, ne?
Der Herbert, ja, der spricht auch, der Herbert spricht auch das Intro für die Sendung. Von daher.
Ja, ich weiß, habe ich gehört, hat mich sehr gefreut. Ja,
ja, der hat immer eine Scheißlaune, wenn er herkommt.
Ja.
Gut, also alles Gute.
Ich bin mal gespannt, ob er das sieht.
Ja, ich schick's
ihm.
Ich schick's ihm.
Grüße.
Woher kennst du ihn? Du hast schon mit ihm zusammengearbeitet.
Wir haben vor Jahren mal einen Kurzfilm zusammengedreht, tatsächlich. Okay. Und von wegen nett, ja, das war eine Schlägerei-Szene, die wir zwei hatten.
Toll.
Und haben uns dann wiederum, ich glaube ein Jahr oder 2 Jahre später, am Theater Paderborn wiedergesehen. Und sind halt jetzt auch immer seitdem vernetzt und verfolgen irgendwie, was der andere macht. Und ich würde einfach mal behaupten, dass wir uns sehr schätzen gegenseitig.
Das ist so toll.
Das kann ich jetzt nur aus meiner Seite, aus meiner Seite aus sagen, aber das ist wirklich ein super netter Kollege. Und
absolut.
Mag ihn sehr.
Absolut, absolut. Gut, wunderbar. Dann,
so,
ich glaube, WAPO Berlin, WAPO Elbe fängt an, Carla. Gell? Du musst vom Fernseher.
Ja, ich muss los.
3.12. Hast noch ein bisschen.
Okay, da fängt die neue Staffel an.
Ja, genau. Oder Mediathek natürlich.
Ja.
3.12. können wir schon mal hier hinweisen. Die Sendung kommt auf jeden Fall davor. Dann schaut alle WAPO Elbe.
Ja.
Das wird Wie viel Uhr kommt
ganz
es immer?
Ganz vielen Morden und...
18 Uhr, 15, wann kommt es immer?
18.50.
18.50, im ZDF.
Genau, ARD.
Aber wir sind eigentlich hier eher fürs ZDF, oder, Carla?
Nein, ich bin für beides.
Sind auch ARD, okay, gut. Ja, auch beides. ARD ist okay. Gut.
Auch ARD ist okay.
Auch ARD ist okay. Auch ARD ist okay. Der auch Slogan. ARD ist okay. Das ist ja, mit dem zweiten sieht man besser und auch ja, ARD und
auch
ist okay.
Auch ARD ist okay, finde ich gut.
Schön.
Okay, ja, ihr also, Lieben, hat mich sehr gefreut, auch mit euch zu quatschen, euch kennenzulernen.
Wunderbar. Also mach's gut, bleib noch dran, aber alles Gute für die Zukunft und bis zum nächsten Mal, lieber Ferdi. Mach's gut.
Euch auch. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.